Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Next Level Beziehung. In Freiheit verbundene, in Verbindung frei sein. Hier geht's um das, was wirklich zählt im Leben. Verbindung. Zu sich selbst, zu anderen und zu allem, was ist. Ich bin Linda Klein und ich freue mich mega, dass du da bist. In dieser Episode sprechen wir über Trauma und Sexualität und widmen uns der Frage, wie Erfahrungen aus deiner Kindheit dein heutiges Sexleben prägen. Du erfährst, wann Sex wirklich intim wird, wie du und dein Beziehungsgegenüber eure Sexualität vertiefen könnt, warum es vielen Menschen schwerfällt, eine erfüllte Sexualität zu leben und was das mit Entwicklungstrauma zu tun hat, und welche Erfahrungen aus deiner Kindheit deine erwachsene Sexualität beeinflussen, auch wenn sie auf den ersten Blick gar nichts mit Sex zu tun hatten. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Inspiration beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode beziehungsweise dem Video, der dritte Teil unserer Reihe mit Stefan Konrad Niederwieser, Traumatherapeut, Autor und Experte für Scham und Beziehungen und Trauma und allem, was dazugehört, aus Berlin und mir. Ich freue mich sehr, dass wir uns zum dritten Mal treffen. Stefan, herzlich willkommen.
Ja, danke dir. Ich freue mich auch gerade auf dieses Thema Beziehung, Sexualität, Intimität sind ja so wichtige Themen. Früher bei den Analytikern, die haben ja sogar angefangen damit, so als erstes die Patienten zu fragen, ne, wie es um ihre Sexualität steht. Macht man heute nicht mehr so, aber da ist schon was dran. Also das ist ja heute eher das Gegenteil davon, dass da niemand mehr fragt, was auch ein bisschen schwierig ist. Aber ich will jetzt nicht so reingerätschen. Ich weiß gar nicht, wohin du willst. Fang du mal an.
Gerne. Ich weiß auch nicht genau, wo ich hin will. Das ergibt sich dann ja immer im Gespräch. Aber ich habe durchaus so ein paar Stichworte mir aufgeschrieben oder so ein paar Themenbereiche überlegt. Ne? Also für diejenigen, die zuhören und uns noch nicht gehört haben, es gibt eine erste Episode, einen ersten Teil. Da geht es um Scham und Trauma im Generellen. Es gibt einen zweiten Teil, da geht es um traumasensible Paartherapie, also wie wir mit Paaren arbeiten und ganz spezifisch Entwicklungs- und Bindungstraumata in der Arbeit berücksichtigen. Und jetzt gibt es den dritten Teil, wo wir ganz spezifisch nochmal auf Sexualität eingehen, weil wir gesagt haben, das ist wichtig und das ist groß. Und ich würde dich als allererstes gerne einladen, so ein bisschen was zu teilen. Warum ist das Thema so groß und wichtig? Und worum geht es denn da, wenn wir über Sexualität sprechen? Was heißt denn das eigentlich?
Ja, ist eine ganz schöne Frage, weil im Grunde ist es offensichtlich, aber ich glaube, viele Menschen denken da gar nicht dran. Sexualität ist Lebenskraft. Also wir, wenn wir mal von Reagenzgläsern absehen und all diesen Dingen, die da heute technisch möglich sind, entsteht neues Leben durch Sexualität zwischen Mann und Frau. Und diese Kraft, die da drin steckt, das quasi in so einem körperlichen Austausch von Körperflüssigkeiten quasi, dass daraus ein neues Leben entsteht. Ne? Also wenn man sich, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für eine Bedeutung hat eigentlich. Und da komme ich gleich nochmal zurück auf das, was ich eingangs gesagt habe. Deswegen haben die Analytiker da so hingeschaut, weil das ist ein Indikator, wie unsere Sexualität ist, wie wir unsere Sexualität leben, ist ein Indikator dafür, was für einen Zugang wir zu unserer Lebenskraft haben.
Und lass uns gerne noch ein bisschen da bleiben, was Sexualität alles ist, wenn wir sagen, es ist Lebenskraft. Also ne, klar, es gibt Sexualität, die leben wir mit Partner, wird häufig reduziert auf penetrativen Sex, also Penetration. Es gibt Sexualität im sexuellen Kontakt mit sich selbst. Aber so wie wir es ja jetzt verstehen, ist Sexualität als Lebenskraft ja noch viel mehr. Es ist dieser Spark des Lebens. Es geht um Genuss, es geht um Lebendigkeit und all diese Dinge. Wieso ist es denn so wichtig, dass wir uns dem zuwenden? Wieso kann man das nicht auch einfach mal im Schlafzimmer lassen und das läuft dann schon?
Ja, also das gibt's ja, dass es bei Gott sei Dank vielen Menschen läuft, sonst wären ja Paartherapeuten überlaufen. Und es ist natürlich auch, will ich dazu sagen, völlig okay, wenn jemand sagt, so mit Sexualität habe ich abgeschlossen. Das lasse ich jetzt mal. Und man kann ja trotzdem ein erfülltes Leben leben. Und Sexualität ist einfach nochmal eine extra Dimension, an der wir sowas wie Lebendigkeit messen können. Wie lebendig bin ich denn im Kontext von Sexualität mit einem oder mehreren Gegenübern? Und aus unseren Verhaltensweisen, aus unserem Erleben im Rahmen von Intimität können wir sehr viel herauslesen über das, was in unserer Entwicklung zum Beispiel schiefgelaufen ist, wenn man möchte. Also im Grunde ist es diagnostisch. Für uns als Therapeutinnen ist es total diagnostisch, wenn wir mitkriegen, wie Menschen ihre Sexualität leben, ohne das jetzt zu pathologisieren. Und Sexualität umfasst ja ganz viel. Das ist eben nicht nur, wie du sagst, penetrativer Sex, sondern das hat ja was mit Berührung zu tun, das hat was mit überhaupt der Annäherung zu tun. Ja, wie kann ich jemandem körperlich nahe kommen und wie mache ich das eigentlich? Ne? Mache ich das ganz schnell, schwupps, umarmt, auf den Mund geküsst und dann schnell wieder weg? Oder mache ich das zögerlich? Oder kann ich wirklich mich einlassen, also wirklich ganz intim dem anderen dabei auch begegnen, ja, damit Sexualität nicht nur ein Akt ist. Und wir wissen ja auch, dass viele Elemente der Sexualität etwas mit unserem ganz frühen, mit unserem Lebensanfang zu tun hat, ja. Umarmung, die Umarmung, das Gehaltenwerden als Baby. Das Küssen hat was mit dem Nuckeln an der Mutterbrust zu tun und so weiter. Gestreichelt werden, streicheln. Und da sind wir schon wieder beim Nächsten, ja, dass es da ja viele Studien darüber gibt, wie wichtig Körperkontakt auch also bis zum Lebensende ist und wie Menschen in Altersheimen zum Beispiel ganz anders wach bleiben und mit mehr Lebensfreude unterwegs sind und klarer im Kopf bleiben, wenn sie Körperkontakt haben im Vergleich zu Menschen, die das entbehren. Also da steckt ganz viel drin.
Ganz nochmal ganz wichtig, was du am Anfang sagtest, dass es ja auch voll fein ist, wenn jemand entscheidet, hey, Sexualität ist jetzt gerade kein Thema oder soll kein Thema sein, aus Erfahrung heraus oder warum auch immer. Es ist ein Ausdruck von Lebenskraft, es ist nicht der einzige Ausdruck von Lebenskraft und gleichzeitig ist es eben auch ein großes Erfahrungsfeld und eine Möglichkeit, auch zu Selbstausdruck uns zu leben. Also so ein Feld der Authentizität. Wer bin ich eigentlich in meinem sexuellen Ausdruck? Und die zweite Komponente, die du dann angesprochen hast, ja auch ein sehr spannendes Beziehungsfeld. Also wie trete ich in Kontakt? Und du hast schon so ein paar Stichworte genannt, so Nähe, Berührung, Intimität. Ich bringe mal noch Begriffe rein wie Herz und Schoßraum und Körper, Beziehung zum Körper. Also da spielen ja ganz viele elementare Bereiche unseres Lebens mit rein. Und ja, du sagtest, es ist fast schon ein bisschen Diagnostikum, ein bisschen so, ja, sag mir, wie du deine Sexualität lebst und ich sag dir, wer du bist oder wo es vielleicht hakt. Lass uns da doch gern noch ein bisschen einsteigen, so mit der Frage, warum fällt es vielen Menschen so schwer, eine erfüllte Sexualität zu leben? Und was sind denn die Dinge, ja, die dir da so begegnen, wo du hellhörig und aufmerksam wirst und denkst, ah ja, okay, das ist bezeichnend für etwas.
Wow, viel. Also zum einen dieses, sag mir, wie du Sexualität liebst und ich sag dir, welche Kinder du hattest. Das ist übrigens das Schlagwort von Esther Perel, die ja da ganz viel in diesem Bereich macht. Das andere, was ich noch reinbringen wollte, weil du verschiedene Begriffe noch hinzugefügt hast, einen hast du noch nicht erwähnt, ist Verbindung. Und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen, Verschmelzung. Und das ist ja eine ganz große Sehnsucht in vielen Menschen, ich glaube, würde sogar sagen, in den meisten Menschen, wirklich zu verschmelzen. Aber es gibt eine Riesenangst davor, ganz einfach darin begründet, dass sie sich ihrer selbst nicht sicher sind. Und dann kann ich nicht verschmelzen, weil das dann einer Auflösung gleichkommt. Dann macht es wahnsinnig Angst. Also das sind zwei Dinge, die sich total bedingen oder die einander bedingen. Ich kann mich nur dann wirklich in die Arme hineinbegeben und verschmelzen, wenn ich weiß, wer ich bin. Also das heißt auch so tief fallen lassen. Ja? Denk nur mal an einen Orgasmus, was es da braucht, an einem Gefühl von Sicherheit, Polyvagaltheorie. Wir müssen uns in der Immobilisation, also gerade als Frau zum Beispiel, wo man ja eher, oder das ist jetzt ein ziemliches Vorurteil, aber wer immer quasi derjenige ist, der dabei eher passiv ist und liegt, ja, der muss sich ja sicher fühlen, in dem quasi unten sein und auf eine Weise dominiert werden, ohne jetzt Dominanz als irgendwie zu pathologisieren. Und da braucht es ein Riesenmaß an innerer Sicherheit, an gefühlter Sicherheit, damit ich vertrauen kann und damit ich mich hingeben kann und das alles geschehen lassen kann und mich wirklich dafür öffnen. Und das ist was, wo es oft hapert, ja, dass Menschen zu wenig wissen, wer sie sind und deswegen auch in der Sexualität dann auch zurückhalten und so, oh, ich muss ja ganz schön kontrollieren und schauen, dass das hier alles safe bleibt und so weiter und so fort. Also das führt hin zu der Frage, die du mir gestellt hast, was sind so Auffälligkeiten, finde ich gar nicht so leicht zu beantworten ad hoc, weil da muss ich mir quasi wieder Menschen vor Augen führen. Also das durchgängigste Thema, ich glaube, das habe ich schon in einem unserer vorigen Interviews erwähnt, ist das Thema Verletzlichkeit. Ja, wenn Paare bei mir sind, das ist eines, wo ich immer, wo mein innerer Radar immer scannt. Ja, wie verletzlich erlauben sich die beiden gerade miteinander zu sein? Und ohne diese Verletzlichkeit, oder sagen wir mal, je eingeschränkter die Verletzlichkeit ist, je eingeschränkter die Kapazität für Verletzlichkeit, desto schwieriger ist Intimität. Mhm. Weil ich oft in der, wie man früher das genannt hat, in der Abwehr bin. Ja, also statt von mir zu sprechen, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, Bedürfnisse. Anstatt zu sagen, du, ich wünsche mir, dass du so und so, ist ja bei vielen Paaren, die in der Praxis auftauchen, ist ja, der ist aber so und so und deswegen kann ich nicht. Ja? Und deswegen fühle ich mich nicht gut, weil der und der oder dies oder jenes nicht macht. Ja? Und das ist natürlich viel sicherer, jemandem Vorwurf zu machen. Fühlt sich viel angenehmer an, weil dann ist man da drüben beschäftigt und dann kann der ja was ändern, als bei sich selber zu schauen und zu merken, so, ouch, ne, ich bin eigentlich total bedürftig, aber ich traue mich nicht, das zu sagen. Ne? Ich möchte gern meinen Kopf in deinen Schoß legen. Ich möchte gern, dass du mich streichelst. Ich möchte gern am ganzen Körper berührt werden und nicht nur als Sexualobjekt gebraucht werden. Mhm. Einfach nur streicheln. Ja? So viele Menschen haben da einen Hunger danach und sie glauben, dass Sexualität heißt so eben Penetration. Und das ist dann so wie mit den, weiß nicht, da gibt es so einen alten Witz mit dem Ehepaar, was 50 Jahre beim Frühstückstisch schneidet sie immer das Brötchen auf und gibt ihm die Oberhälfte und er haut nach 50 Jahren auf den Tisch und sagt so, jetzt will ich aber endlich mal die Unterhälfte. Und sie sagt dann, oh, das hättest du mir vor 50 Jahren schon sagen können, ich esse viel lieber die Oberhälfte. Ne? Also sie tun dann beide, machen da mit, obwohl sie es beide gar nicht wollen. Ja? Beide haben eigentlich ganz andere Bedürfnisse, aber beide halten sich zurück und sprechen nicht drüber. Und das ist eins der vielleicht sogar wesentlichsten Probleme in Paaren, ist, dass sie über Sexualität nicht reden. Ja, jeder hat seine Fantasien, jeder hat so seine Vorstellungen, schämt sich auf eine Weise drüber, denkt, das ist nicht okay, das ist total verrückt, das macht keiner. Wenn mein Partner, meine Partnerin das erfährt, dann verlässt die mich sofort, dass ich diese Fantasie habe. Und damit gehe ich ja schon aus dem Kontakt mit mir selber, zum einen. Ja, also ich mache mir einen Vorwurf. Da bin ich schon nicht mehr sehr freundlich mit mir. Und natürlich bin ich dann auch nicht mehr wirklich, oder bin ich dann nicht mehr mit diesem Anteil zumindest nicht mehr im Kontakt mit meinem Partner und Partnerin. Entziehe mich da auf eine Weise. Und das ist dann schon ein Stolperstein für Intimität.
Lass uns doch an der Stelle gerne nochmal drüber sprechen, was eigentlich Intimität ist. Ich habe mir da vor kurzem mal ausführlicher Gedanken drüber gemacht, weil Intimität ist in vieler Munde und Intimität kann man ganz unterschiedlich verstehen. Für mich zum Beispiel ist Intimität verbunden mit eben dieser Verletzlichkeit, die du benannt hast, dass ich wirklich auftauche, dass ich mich sehen lasse, also sehen und wirklich gesehen werden und auch berührbar bin. Also dass ich wie mich zum Beispiel von einer Berührung auch tatsächlich berühren lasse, dass die Dinge ankommen und dass ich nicht so sehr mit Machen oder Funktionieren beschäftigt bin oder in der Kontrolle bleiben oder sonst irgendwie das Ding auf Abstand halten, sondern zulasse, dass mich ja die Beziehung, die Interaktion, die Berührung, die Sexualität wirklich berührt. Ist das das, wovon auch du sprichst, wenn du von Intimität sprichst? Oder wie würdest du es für dich beschreiben, was Intimität bedeutet?
Ich würde dem eins hinzufügen, ne, zwei Sachen hinzufügen. Das eine ist, dass da kein Auftrag draus wird, nämlich, dass ich gucke, wie lasse ich Berührung an mich heran und dass ich darüber wiederum mich verletzlich zeige und sage, wow, diese Berührung macht mir Angst. Oder wenn du mich da berührst, dann kommen mir die Tränen. Ich weiß überhaupt gar nicht warum, aber die sind da. Also, dass ich mich auch damit zeige, ja, dass das nicht so ein Programm wird. Also, das ist Teil von Intimität. Quasi, das geht ja zurück auf das Erste, was du gesagt hast, ne? Dich zu zeigen, verletzlich zu sein und da in allen Stufen verletzlich zu bleiben. Und je weiter mir das gelingt, desto intimer wird das Ganze. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, dass das auch unabhängig von Sexualität, also da müssen wir jetzt wieder Sexualität definieren, also das unabhängig von einem sexuellen Akt oder von einem, sagen wir es mal, einem Genitalakt. Ich habe das mal erlebt in einem Workshop, da ging es um was ganz anderes, aber da ging es dann, haben wir auch eine Dyade gemacht, also wo wir zu zweit über Intimität gesprochen haben und dann geguckt haben, was passiert zwischen uns beiden, wenn wir über Intimität sprechen? Und das wurde verdammt intim, also bis hin zu, dass wir beide richtig erotische Gefühle füreinander hatten, dass unser ganzer Körper auch aufgeladen war. Und das war ein heterosexueller Mann, mit dem ich da saß. Ja. Also wo klar war, wir wussten nicht, wie der andere heißt, noch nicht mal. Wir werden uns nie wiedersehen und wir haben auch keinerlei sexuelle Fantasien miteinander. Aber diese Intimität, die können wir auch herstellen. Ich würde fast sagen, zulassen ist eher der richtige Begriff, unabhängig von der Sexualität.
Ja, es ist ganz wichtig, dass du das nochmal so sagst, weil Gespräche können sehr intim werden und intim erlebt werden. Also Intimität ist für mich auch eine Komponente, die zum Beispiel in Freundschaft für mich persönlich eine große Rolle spielt. Ne, wenn ich so weggehe von oberflächlichen Kontakten oder vielleicht auch von, und da ist nichts falsch dran, aber auch vielleicht davon weggehe, dass ich mit Menschen Hobbys teile oder Interessen teile, gibt es ja auch noch eine andere Freundschaftskomponente, die gemäß Forschung vor allem für Frauen wichtig ist, aber nicht nur, ist dieser Austausch, dieser intime Austausch über das, was mich wirklich bewegt und nicht nur das, was, worüber man halt so redet. Wetter, Chefs und so weiter. Genau, also das muss nicht sexuell sein, aber wenn wir Sexualität und Intimität verbinden, ne, dann wird es besonders intim.
Und ich glaube tatsächlich, dass das keine Frage des Geschlechts ist. Also die Studien, die werden da natürlich so angelegt und das kann man ja immer alles beweisen, was man da so glaubt. Aber ich glaube, dass wir da ganz einfach, dass das auch ganz viel mit unserer Gesellschaft zu tun hat, mit den Erwartungen, die an Männer gestellt werden und Erwartungen, die an Frauen gestellt werden. Für Männer wäre es undenkbar, zusammenzusitzen und am Stammtisch über intime Dinge zu reden. Ja, die gehen halt lieber ins Fußballstadion, schreien ein bisschen rum, saufen sich die Hucke voll und beim Abschied wird dann geknutscht, aber bitte so, dass es niemand mitkriegt und unter dem Vorwand, wir sind ja betrunken, das bedeutet ja nichts. Aber da gibt's, bin ich mir sicher, dieselben Sehnsüchte.
Apropos Gesellschaft, Stefan, was würdest du denn sagen, inwieweit werden wir, das ist eine große Frage, als Männer und Frauen, beziehungsweise als Jungen und Mädchen, wenn wir wieder zur Sexualität gehen, wie werden wir geprägt? Was lernen wir über Sexualität, beziehungsweise welche Rolle spielt das für unsere Beziehung zur Sexualität? Ja, wir kommen durchaus auch noch zu den Themen, die erstmal gar nichts mit Sexualität zu tun haben und doch hinwirken, wie Verletzlichkeit, Kontrolle, Sicherheit, Vertrauen. Aber lass uns doch mal damit anfangen, welche Rolle spielt denn die Erziehung oder die Atmosphäre, die vorherrschende Atmosphäre, in der wir groß werden, welche Rolle spielt denn die spezifisch bezüglich Sexualität in Bezug darauf, wie wir uns später als sexuelles Wesen verstehen? Und ist das unterschiedlich deiner Erfahrung nach für Jungs und Mädchen? Und was ist denn da so los?
Ja. Also du hast ja angefangen mit der Gesellschaft, da möchte ich nochmal hin. Also das, da geht es ja tatsächlich um Machtstrukturen. Das gibt ja ein ganz, ganz großes Interesse daran, dass Männer in unserer Gesellschaft mehr Macht haben als Frauen. Und das ist ja ein Kampf, der seit Jahrzehnten fortdauert und noch viele Jahrzehnte brauchen wird, glaube ich, hin zu einer Art von Gleichberechtigung. Aber diese Ungleichheit, diese bewusst herbeigeführte Ungleichheit, die will aufrechterhalten werden. Da gibt's ganz spezifische Interessen natürlich. Deswegen kriegen Frauen für dieselben Jobs weniger Geld etc. pp. So, das ist also dieses Machtthema, was wir gesellschaftlich haben, was dann in der Werbung genutzt und perpetuiert wird, was in Zeitschriften oder dann eben auch in solchen psychologischen Studien wiederum unterstrichen wird und was eigentlich bei genauerer Betrachtung völlig unhaltbar ist. Ja, wir haben alle ein Herz und wir wollen alle Verbindung und wir wollen alle Intimität. Und das ist so egal, ob ich Mann, Frau oder mich in irgendeiner anderen Weise identifiziere. Und was südlich vom Äquator bei mir an Körperteilen vorhanden ist oder nicht. Und das geht natürlich weiter in die Familien hinein, dass bestimmte Erwartungen an Jungs gestellt werden, die anders sind als die Erwartungen, die man an Mädchen stellt. Und auch da gibt es viele Untersuchungen dazu. Das ist auch wieder die Frage, welche Interessen man hat und welches Ergebnis man erzielen möchte. Aber es ist natürlich so, dass ganz spannend, Brené Brown, die amerikanische Professorin an der Uni von Houston, die sich sehr viel mit Scham beschäftigt, die hat ja so einen wunderbaren TED-Talk darüber, wo sie hat ja am Anfang sich nur mit Frauen beschäftigt und da erzählt sie in einem Moment, den ich sehr berührend fand, auf ihre lustige Art und Weise, dass nach einem Vortrag ein Mann zu ihr kam und sie gefragt hat, na, warum beschäftigst du dich eigentlich nur mit Frauen? Und sie so, naja, das ist ja nur ein Frauenthema. Und er so, was glaubst du, was mir passieren würde, wenn ich von meinem weißen Schimmel runtersteigen würde und ein Mensch werden würde? Was würden meine Töchter und meine Frau, Ehefrau von mir halten? Also sie sagt das viel klüger, als ich das jetzt wiederholen kann. Aber da wird so fühlbar, unter was für einem Druck Männer stehen. Natürlich ziehen sie sich denn auch an, ne? Das ist nochmal eine andere Seite. Aber wir reden ja schon hier von komplexen Dynamiken, gesellschaftlichen Dynamiken. Und entsprechend werden Jungs halt anders erzogen als Mädchen.
Und da sind wir natürlich auch bei so Begriffen wie, ja, so kollektiven Themen, auch transgenerationalen Themen. Ich war vor kurzem auch bei einem Seminar, da ging es rund um die Themen Liebe, Sexualität und Intimität. Und wir haben mal so ein bisschen gesammelt, was wir eigentlich gelernt haben über Sexualität in der vorherrschenden Atmosphäre, in der wir groß geworden sind. Und da sind Sätze gefallen wie, ich habe jetzt den Satz eines Mannes im Kopf, ich muss performen. Ich habe so Sätze im Kopf von Frauen, du musst ihm geben, was er will, sonst ist er weg. Sex ist schmutzig, darüber redet man nicht. Das da unten, wenn es um Genitalien geht. Und wir hatten wirklich ein Sammelsurium an Glaubenssätzen, wie man das heute nennen würde, rund um ja, Scham und Schuld und Schwere und all das, was damit einhergeht, oft gesellschaftlich, rund um diese Tabuisierung, wenn es um Sexualität geht. Man hat richtig gemerkt, wie so eine Schwere im Raum entstanden ist und wie ein Satz nach dem anderen kam, der bei jedem von uns so richtig gelandet ist, so richtig, boah, ja, pff, ja, was das eigentlich alles bedeutet, wenn wir dann wieder auf die individuelle Ebene gehen und ja, freie, lustvolle, lebendige Sexualität leben wollen, was das eigentlich bedeutet, was wir alles gelernt haben und was uns alles gesagt wurde, Männer sind Schweine, Männern geht es nur ums eine, ich spreche jetzt so ein bisschen aus der weiblichen Perspektive, wenn du A sagst, musst du auch B sagen, die Ängste rund um sexualisierte Gewalt bei Frauen wie bei Männern, obwohl es da viel, viel mehr tabuisiert ist. Sexualität als Machtinstrument. Also allein schon, wenn ich jetzt dir, das auch gerade mit dir so teile, merke ich, was da für eine Wucht mit einhergeht und wie sehr das natürlich auch, dass wir uns nicht vormachen brauchen, dass uns das individuell nicht beeinflusst. Also es ist nicht so, dass wir alle einfach nur falsch erzogen wurden, ne? Und unsere Eltern irgendwas falsch gemacht haben, wenn wir heute nicht so frei und lustvoll leben können, wie wir es uns vielleicht wünschen.
Ja, und das, was du jetzt aussprichst, das sind ja die expliziten Aussagen, aber es gibt ja ganz viel Implizites, was weitergetragen wird. Also ich bin noch in einer Familie aufgewachsen, wo jeder ein Handtuch für oben und ein Handtuch für unten hatte. Ja, und allein diese Botschaft, die muss man sich mal vorstellen. So, das heißt, ich wasche mich und dann muss ich aber immer noch ein anderes Handtuch nehmen, weil das kann man dann nicht, ist schon klar. Also dieses Schmutzig, das muss man nicht mal ausdrücken, das kriegt man auch so rumserviert. Und natürlich lernen wir von unseren Eltern, das sind unsere Vorbilder, wir sehen, wie die rumlaufen zu Hause. Läuft es hinter versteckten Türen ab? Habe ich dir das erzählt? Ich weiß, mein erster Partner war ja Amerikaner und als wir da übernachtet haben in der Familie, wir hatten die Sachen in seinem ehemaligen Kinderzimmer stehen und da hat seine Schwester übernachtet und wir wollten morgens an unseren Waschbeutel ran oder was weiß ich was und dann ich wollte da hingehen, ne? Und es war so, um Gottes Willen, du kannst ja nicht in dieses Zimmer reingehen, wo die Schwester schläft. So, okay, gut, wie machen wir das jetzt? Dann musste man also die Mutter holen. Die Mutter musste an die Tür klopfen, musste sagen, ich werde jetzt gleich reinkommen, deck dich zu. Also es war noch nicht mal okay für die Mutter, ihrer Tochter zu sehen, die sie gewickelt, gesäugt, gesonst was zu haben, als erwachsene Frau. Es war also schon lebensgefährlich, obwohl die ja im Schlafanzug oder im Nachthemd da drin lag mit einer Decke. Ne? Also das durfte alles nicht sein. Und ist die da rein, hat den Waschbeutel geholt und uns wieder gebracht. Und ich so, das darf doch jetzt echt nicht wahr sein. Ja? Also in welchem Zeitalter leben wir eigentlich? Also das sind Botschaften, die du implizit mitkriegst und die dann so sehr, für die ganze Familie war das selbstverständlich, dass man so mit Körperlichkeit umgeht. Und ich stand da nur völlig kopfschüttelnd daneben. Aber wenn du so aufwächst, dann denkst du, das ist doch normal. So macht man das. Das ist doch, so geht man miteinander um. Man guckt nicht genau hin. Man stellt keine Fragen. Das ist alles so ein bisschen, das ist ja alles Privatsphäre. Da redet man nicht drüber. Und wenn wir als Kinder damit aufwachsen, dass unsere Eltern immer im Pelzmantel durch die Wohnung laufen mit Pelzmütze und Stiefeln, damit man ja kein Stück Haut sieht, dann denken wir, ja, das ist normal, ne? Weil Haut ist irgendwie, da muss was Komisches dran sein. Oder wie immer wir das dann übersetzen. Und können unsere Eltern, sehen wir, dass die mal Händchen halten, sehen wir, dass die sich umarmen, sehen wir, dass die sich küssen. Ja, wie viele Menschen habe ich begleitet in diesem Zusammenhang, die mir solche Sachen sagen, dass die ihre Eltern nie zärtlich gesehen haben, ja, nie verletzlich, nie eine Intimität. Puh, ja, was soll denn da bei mir landen für eine Botschaft? Wie soll ich dann, wo soll ich das hernehmen, dass Verletzlichkeit okay ist? Ja, dann komme ich, habe ich meine erste Partnerschaft und werde da quasi herausgefordert oder es wird von mir verlangt und ich kriege einfach nur Panik, weil ich denke, oh Gott, das darf ich ja alles gar nicht. Das ist ja böse, schmutzig und die ganze Leier, die du gerade runtergeleiert hast. Also da sind ja ganz viele implizite Botschaften. So wie gesellschaftlich, um jetzt wieder, ist ja, also wenn ein Mann jede Nacht mit einer anderen Frau schläft, dann ist er ein Held. Wenn eine Frau jede Nacht mit einem anderen Mann schläft, ist sie eine Schlampe. Das hält sich ja immer noch, ne? Wo du denkst, so, wo ist jetzt genau der Unterschied? Das verstehe ich nicht. Ist mir nicht so ganz klar.
Und was ich so wichtig finde an dem, was du gerade noch ansprichst, Stefan, ist ja, dass sexuelle Prägung nicht nur direkt im sexuellen Kontext stattfindet, sondern auch vor allem im nicht-sexuellen Kontext. Also was wurde uns auch beigebracht? Wie gehen wir mit unseren Körpern um? Wie gehen wir mit Mann-Frau-Sein um? Wie gehen wir mit unseren Bedürfnissen um? Wie steht es um Verletzlichkeit? Wie steht es um Schein oder Sein? Das sind ja alles Themen, die gar nicht so offensichtlich, aber dann ja doch in unsere Sexualität mit reinspielen. Ne? Wenn ich mir jetzt die Teenager vorstelle oder mich als Teenager, mein erster sexueller Kontakt und wie dann, wie ich einfach so, wie ich geprägt wurde, gelernt habe, es geht hier nicht um dich, Linda, es geht um den anderen. Und das habe ich eins zu eins in die Sexualität übertragen. Muss ich deswegen zwangsläufig ein sexuelles Trauma erlebt haben? Nein. Kann das sein? Ja. Aber es kann auch gut sein, dass wir als Erwachsene ja Schwierigkeiten rund um Sexualität haben, obwohl wir nicht explizit in der Sexualität was Traumatisches oder negativ Prägendes erfahren haben, sondern in all dem außenrum. Und vielleicht nehmen wir uns noch ein bisschen Zeit, auch darüber zu sprechen, dass wir dieses Schwierigkeiten rund um Sexualität ein bisschen rausholen aus dieser Ecke, ja. Nur wenn du ein sexuelles Trauma erlebt hast, hast du Mühe mit Sexualität und sonst ist alles supi, sondern da spielt ja viel mehr mit rein. Und vielleicht nimmst du uns da noch ein bisschen mit, dass wir so ein bisschen dieses Feld aufmachen, was da eigentlich alles reinwirkt.
Ja, liebe Sexualität ist ja so, wenn man will, der, wollte jetzt sagen, der Höhepunkt unserer Entwicklung, das ist natürlich ein schönes Wortspiel, aber ist auch ein bisschen übertrieben und dennoch stimmt es, ne? Also auf unserem Weg von der Eizelle und Samenzelle, wenn diese Verschmelzung stattfindet, bis wir ein erwachsener Mensch werden, müssen wir ja ganz viele Kapazitäten entwickeln und liebe Sexualität ist ja, steht ja eher am Ende dieser ganzen Entwicklungsreihe. Nicht, dass das jemand, also am Ende hört ja so fertig an. Wir sind ja nie fertig. Das geht ja unser Leben lang so weiter mit der Entwicklung. Und allein dafür ist es ja schon notwendig, dass wir mit unseren, als Kinder mit unserer Liebe und Sexualität einen Platz finden. Also, wir wollen, irgendwann entdecken wir ja unseren Körper. Irgendwann wird es ja total spannend, mal zu gucken, na, was habe ich denn da? Was hast du denn da? Wieso unterscheiden wir uns? Was heißt denn das genau? Und wenn ich das anfasse, was passiert denn da? Und kann man da einen Finger reinstecken und so weiter? Und wie wird mir da begegnet als Kind, wenn das gesehen wird? Wird da überhaupt drauf geachtet? Wird es thematisiert, wie auch immer. Genauso wollen wir mit unserer Liebe ja landen bei unseren Eltern. Unsere Eltern sind die ersten Liebesbeziehungen. Warte mal, ich habe da so einen Bumpersticker gelesen. A dad is a girl's first lover and a boy's first hero oder so ähnlich. Also da findet ja ganz viel Übertragung statt und es ist ja so eine Art Üben, was wir da machen in der Familie, so wie wir das bei Tieren, die dann das Fliegen lernen üben oder das Kämpfen lernen, das Jagen lernen üben miteinander, die dann immer raufen. Also lernen wir das Lieben lernen miteinander in der Familie und das ist ganz normal, dass sich kleine Kinder in ihre Eltern verlieben zum Beispiel. Ja, und da hört man oft so, wenn ich groß bin, dann heirate ich mal die Mama oder heirate ich den Papa und das ist oftmals sogar völlig geschlechtsunabhängig. Und wie wird mir da begegnet? Ne? Wäre ich da ausgelacht? Ne? Heißt es dann, ach, was ist mit dir los? Oder wäre ich da empfangen und ist da jemand berührt? Und lande ich mit meiner Liebe wirklich in dem Herzen des anderen? Das ist ja das, was wir uns wünschen und was wir brauchen, ist, dass wir unsere Liebe im Herzen des anderen geliebt fühlen. Komplizierter Ausdruck, aber ne, dass das nicht, dass wir mal dieses Thema Herzensverbindung überhaupt so beschreiben. So, das sind ja, das ist quasi am Ende, da steckt ja ganz viel drin. Aber davor sind die Themen, auf die du jetzt kommen willst, sind ja Kapazitäten, die wir entwickeln müssen. Zum Beispiel an dieser berühmten Nein-Phase, die viele Eltern zu Tode nervt an ihren Kindern, wenn egal, was du den mit denen machst, dann kommt halt das Nein und da üben sie das Nein und das Grenzen setzen, auch wenn es völlig unsinnig ist. Und wenn du denkst, so, ah, du willst das nicht und das nicht und das nicht, bleibt da gar nichts mehr anderes übrig. Aber so ist es, ne? Es muss, dieses Nein muss einfach raus und es will gehört werden, es will empfangen werden. Und das ist in der Sexualität dann so wichtig, weil ich meine, wir reden über dieses Nein immer nur im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch, mit Vergewaltigung, mit Übergriffen. Aber hallo, wenn ich nicht weiß, dass ich Nein sagen kann und Nein sagen darf und dass mein Nein auch eine Bedeutung hat, ne? Nicht, dass da jemand sagt, ja, ich habe schon ein Nein gehört, aber halt's Maul und ich mache jetzt trotzdem, was ich Bock habe, sondern wenn dieses Nein wo landet und wenn das eine Wirkung hat, dann kann ich mich ja ganz anders einlassen. Ich mach mal einen Sprung in vielleicht ein bisschen extremeres Beispiel, was nicht für jeden zutrifft, aber zum Beispiel in der Spielart des Sadomasochismus ist es ganz wichtig und völlig selbstverständlich, dass zwei, die miteinander spielen oder mehrere miteinander spielen, dass da Sicherheitswörter vereinbart werden. Ja, das heißt, du darfst mir Schmerzen zufügen oder ich darf dir Schmerzen zufügen, aber es gibt irgendein Signal, wo wir dann kommunizieren, über das wir kommunizieren können, wenn wir nicht sprechen können. Also wenn wir sprechen können, kann man sagen, keine Ahnung, rot oder kann man Ampelsignale nehmen, ne? Grün ist okay, gelb ist heikel, Vorsicht und bei rot wird es schwierig. Also da wird dieses Nein ganz klar vereinbart. Und nur deswegen kann Sadomasochismus erfüllend sein und belebend sein, kann ich Dinge ausleben, die ich erstmal so im Alltag nicht leben kann, zum Beispiel.
Obwohl da natürlich dann noch die Komponente mit reinkommt, neben dem, was wir verabredet haben, wie sehr spüre ich, ob da jetzt für mich, ob ich da jetzt innerlich ein Ja oder ein Nein habe und wie sehr traue ich mich dann auch, das in Kontakt zu bringen. Und da wären wir, wenn wir nochmal auf die Entwicklung gehen, ja auch schon wieder bei früheren Entwicklungsphasen. Die Entwicklungsphasen, auf die wir uns hier beziehen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, das sind so ein bisschen diese kindlichen Entwicklungsphasen von der Geburt bis zum Erwachsenenalter. Welche Entwicklungsschritte machen denn Kinder? Nicht nur körperlich, so von wegen, ja, irgendwann schreien können, sich aufsetzen können, krabbeln, laufen, sich hochziehen, Kräfte messen, sondern auch die, ja, die Kapazitäten, wie du es genannt hast, zu ganz früh, wie erlebe ich denn Kontakt, wie erlebe ich Bindung, wie ist, welchen Umgang entwickle ich mit meinen Bedürfnissen, je nach Eingestimmtheit der Umgebung, wie gehe ich mit meinem Nein um, wie sehr lerne ich, dass ich anderen Menschen vertrauen kann und dass mein Herz bei dir in sicheren Händen ist, wie man metaphorisch so schön sagt. Und all diese Entwicklungsschritte davor sind ja auch super relevant, wenn es dann wieder um Sexualität geht. Wenn ich ganz am Anfang nicht gelernt habe, und das hattest du vorhin schon angedeutet, dass Berührung, dass Umarmung, geherzt werden, sagt es ja schon, mit Herz verbunden ist, sondern vielleicht auch meine Eltern mich überall eincremen, aber nicht da unten, ne? Dann kommt da implizit eine Botschaft drüber. Oder wenn ich gar keine Berührung oder seltenst Berührung erfahren habe, außer in so funktionalen Kontexten wie Waschen. Oder wenn Mama mich immer dann nur umarmt hat und gestreichelt hat, wenn eigentlich sie was gebraucht hat, weil sie gerade traurig war, weil Papa nicht da ist. Das sind ja all solche Dinge, die prägen sich ein und wirken sich aus. Und mir ist immer so wichtig, das noch herauszustellen, dass wir da so ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass ja, Sex nicht einfach irgendwas ist, was halt dann mal kommt in der Entwicklung und dann kann man das, wenn man ein paar Mal rumgemacht hat als Teenager, weiß man schon, wie es geht, sondern dass, wenn das Schwierigkeiten bereitet oder nicht so erfüllend ist, wie man sich wünscht, dass es sich manchmal lohnt, auch umfassender drauf zu gucken. Das Nein, die eigenen Bedürfnisse, welchen Kontakt habe ich zum Körper, wie ist es mit Berührung?
Zu meinen Empfindungen, wie kann ich mich auf das Gegenüber beziehen? Ne? Ist ja auch, also wenn wir jetzt auf das Thema Einstimmung gehen, Bedürfnisse, Sexualität im Idealfall, ist ja nicht nur, dass ich jetzt so gucke, was brauche ich denn und was mache ich jetzt hier, sondern dass ich auch gucke, was passiert denn da drüben eigentlich? Was hat denn meine Handlung, meine Worte, meine Berührung, was hat das für eine Wirkung? Kommt die da drüben an? Wird die willkommen geheißen oder nicht? Liegt es an mir oder liegt es an der Person, an meinem Gegenüber? Und müssen wir darüber sprechen und solche Sachen? Und natürlich das Thema Verbindung, was ja ganz am Anfang steht. Inwiefern kann ich denn über Sexualität wirklich auch mit dem anderen in Verbindung sein? Das wirkt ja so, als wäre das wie selbstverständlich, dass in dem Moment, wo ich mit jemandem nackig bin und irgendwie rumspiele, dass ich deswegen auch schon verbunden bin. Aber das ist ja natürlich gar nicht der Fall. Das sehen wir, wenn es um Prostitution geht oder Internetpornografie oder diese ganze Transactional Sexuality, wie das im Englischen heißt. Also diese funktionale Sexualität, würde man das wahrscheinlich übersetzen, dass man mit irgendwelchen Apps sich verabredet, hallo, ich will Sex, und dann trifft man sich und hat Sex und weiß nicht mal den Namen und geht wieder auseinander. Nicht, dass ich irgendetwas davon verurteilen will, das darf jeder machen, wie er will. Aber da sind wir genau bei dem Thema, wo wir angefangen haben, nämlich, dass das eben schon diagnostisch ist. Wie gehen wir an Sexualität ran? Wie leben wir das? Wie beziehen wir uns auf uns selbst, auf unsere Bedürfnisse in der Sexualität? Können wir Liebe und Sexualität vereinen oder separieren wir das? Es gibt ja genug Ehen, wo Liebe gelebt wird, was immer das dann genau ist, und die Sexualität wird ausgelagert oder umgekehrt. Dass es Beziehungen gibt, wo nur Sexualität gelebt wird und die Liebe geht aber ganz woanders hin.
Ja, genau. Wie sehr kann ich beides miteinander leben? Und bei Frauen, wie bei Männern, wie du sagtest, dass oft auch diese Lust einschläft, wenn man sich näher kommt. Und ich finde es auch so spannend, wenn ich mit Klienten arbeite, wo zum Beispiel offene Beziehungen Thema ist. Das ist ja ein rechter Katalysator oder so ein Brennglas rund um Themen, über die wir hier so sprechen, ne? In all unseren 3 Podcast-Episoden. Und ein Partner sagt, für mich ist es unvorstellbar, Sexualität ohne Liebe zu leben. Und dann frage ich immer erstmal nach, was meinst denn du damit? Was heißt denn das? Und ganz oft stellt sich raus, da geht es um ganz viel Sicherheit, Vertrautheit, einen Rahmen. Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Also ich, so wie dieses Bedürfnis, in einem ganz klaren Setting zu sein, um sich überhaupt auf Sexualität einlassen zu wollen und zu können, weil das wie gefühlt das Intimste ist, was man tun kann. Und auf der anderen Seite ist vielleicht ein anderer Partner, der sagt, hey, ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Sex kann ich doch, also eigentlich kann ich mit jedem Sex haben. Das ist doch nicht intim. Also wenn du dann mit einem essen gehst und dich über deine tiefsten Untiefen deiner Seele austauschst, dann würde ich eifersüchtig werden. Und das geht wiederum nicht. Also so, nichts davon ist falsch. Aber wenn es eben aufeinander trifft, dann kann das durchaus konflikthaft werden. Das ist ja auch ein Aspekt davon, ne?
Genau, konflikthaft. Und dann ist die Frage wiederum, wie gehe ich damit um? Was ist meine Kapazität? Kann ich mich darüber unterhalten? Oder muss ich auf dem bestehen, dass das, was ich erlebe, richtig ist und so muss es sein? Und nur wenn du so funktionierst, dann kann ich mich wohlfühlen. Ne? Da kommt ja dann dieses Thema Objektifizierung rein, dass wir da im Gegenüber nicht mehr den Menschen sehen, einen Eigenständigen mit seinen eigenen Bedürfnissen, der für sich irgendwas braucht, was er halt braucht, sondern wir ihn benutzen, um es mal ganz böse auszudrücken, um uns selber das zu angedeihen zu lassen, was wir uns wünschen. Und viele hören dann auf zu reden und ziehen sich schmollend in die Ecke zurück und dann wird's halt schwierig. Und das ist ja dann so unser Job in Paartherapien, dass die Menschen wieder miteinander reden und eben anfangen, sich verletzlich zu zeigen. Und da sind oft, also in der Regel dauert es nicht sehr lange, bis klar ist, dass das eigentliche Problem, was sie miteinander haben, gar nichts mit dem anderen zu tun hat, ja, sondern dass das Probleme sind, die sie schon sehr lange haben, vielleicht schon ihr ganzes Leben lang, und die sie jetzt gerade einfach am Partner festmachen.
Und das dazu kommt natürlich noch, dass ich bin jetzt noch bei der Sexualität, das ja auch ein super aufgeladenes Thema ist, je nachdem, wo man herkommt. Momentan ist das, zumindest in was ich so beobachte, auch durchaus Mode zu sagen, wir sind sexuell frei, wir können jetzt alles, was wir tun, Sexualität ist orgastisch und beamt uns in höhere Sphären und außerdem ist es noch total spirituell und wir vereinigen uns dadurch mit Gott und dem Universum. Und gleichzeitig ist es triebhaft und wild und animalisch und aber der größte Zugang zur Intimität. Also meiner Erfahrung nach ist da auch ganz schön viel Aufladung drin, also ganz schön viel Erwartung auch rund um Sexualität, wo ich immer wieder auch so ein eigenes Aufatmen spüre, wenn ich manchen Podcastern oder auch Paar- und Sexualtherapeuten zuhöre, wie Nele Seert, wie Melanie Büttner, die das Ganze so ein bisschen wieder down to earth runterholen. So, hey, Sex muss nicht jedes Mal fantastisch sein, der kann auch mal nur mittelmäßig sein. Und manchmal verabreden wir uns vielleicht auch, um Sex nur aneinander zu haben und nicht miteinander. Und aber ein anderes Mal haben wir füreinander Sex. Das habe ich Sex für dich, auch wenn ich jetzt vielleicht gar nicht so Lust habe. Und manchmal ist es für dich befriedigter als für mich. Und ein anderes Mal ist es aber auch total toll, sich ganz viel Zeit zu lassen und ganz tief in Sphären einzutauchen. Also auch, ich finde das auch eine wichtige Komponente, auch für die Arbeit mit Paaren, je nachdem, wo sie herkommen, wie sie geprägt sind, auch von diesen hohen Erwartungen runterzukommen und diese Aufladung so ein bisschen wieder rauszunehmen, was Sexualität alles sein muss und könnte. Und eben, weil der Partner nicht, deswegen kann ich jetzt nicht, dass wir da auch wieder ein bisschen zurückkommen zur, ja, Sexualität ist ein Begegnungsraum.
Ja, ich würde das alles als Strategien bezeichnen. Und viele Menschen benutzen Sexualität, um etwas zu erlangen, was sie glauben, anders nicht bekommen zu können. Oder um von etwas wegzukommen, was sie im Hier und Jetzt fühlen und um Gottes Willen nicht fühlen wollen. Das ist das, wo andere Therapeuten dann gerne von der Sexsucht sprechen oder Liebessucht, was ich jetzt nicht so richtig finde, weil das nicht, weil es so ein Deckel drüber packt. Sucht ist eine, kann ja eine Erkrankung auch sein, aber in dem Fall sehe ich es eben als schlichtweg als eine Möglichkeit an, um etwas zu erreichen, was man glaubt, anders nicht zu erreichen. Ich habe gerade vorher eine Supervision gegeben einem Kollegen zu einer Klientin, die auch um alles in der Welt eine Beziehung haben will. Und da ist so klar geworden, die will, weil sie mit sich selber nicht klarkommt. Ja? Sie hört den ganzen Tag irgendwelche Podcasts oder lenkt sich mit irgendwelchen Dingen ab und sie hofft über eine Beziehung, um das nicht mehr machen zu müssen. Oder sie erwägt jetzt ein Kind zu bekommen, damit sie da eine Bindung bekommt oder eine Zuwendung bekommt, sie nennt es nicht Bindung, eine Zuwendung bekommt, die sie anders nicht glaubt, bekommen zu können. Und da wird ja dann Sexualität wirklich eigentlich missbraucht. Ne? Das wird dann zu einem Werkzeug und das kann nicht gut gehen. Also das ist dann eine Form von Sexualität oder Liebe oder Beziehung, die automatisch ins Ausführen wird, weil wenn das euphorische Hoch und die Hormone vom Anbeginn nachlassen, dann wird man ja wieder auf sich zurückgeworfen und merkt, ich habe ja immer noch dieselben Probleme. Mhm. Und dann wird das auf das nächste Objekt übertragen, dann ist das Kind schuld oder ist der Partner schuld oder. Also da ist auch wichtig zu unterscheiden, wenn wir mit Paaren arbeiten, wie wir, worum geht's denn da eigentlich? Was ist dann der Kern? Genau, was du sagst, ne, dies wieder zu dieser Offenheit zu kommen, miteinander zu spielen, miteinander zu erforschen. Das ist ja zum Beispiel eine der Möglichkeiten, die wir hier auch unseren Hörern und Zuschauern mitgeben könnten, ist die, wenn sie sich da besser kennenlernen wollen, dass sie mal ganz ohne Vorsatz sich einfach nur nackt zusammen aufs Bett setzen. Wissen, sie haben da 2 Stunden Zeit und nur mal gucken, was kommt denn aus mir heraus, ganz natürlich für einen Impuls und was ist der Antrieb dahinter? Was will ich damit? Oder wie halte ich mich zurück von einem bestimmten Impuls nach einer Berührung, nach einem Bitten um etwas? Ne? Also, dass das ein Forschungsraum wird. Das sollte man nicht jetzt jeden Tag machen unbedingt, weil dann wird es auch sehr hölzern. Aber dass man das mal ausprobiert, ja, dass man sagt, einmal im Monat machen wir das mal, nehmen wir uns Zeit dafür und sind dann offen darüber, ne, und machen das Implizite explizit. Dann sagt man, ich würde jetzt gerne das und das machen, aber ich habe Angst, wenn ich das tue, dann wirst du mich zurückweisen und ich fürchte mich vor dieser Zurückweisung. Und so kann wieder Intimität entstehen.
Ja, genau, habe ich mir gerade aufgeschrieben, so, das ist dann ja ein Zugang auch zu wieder einem sehr intimen Raum miteinander über die Sexualität beziehungsweise in der Sexualität. Und mir fällt da noch eine weitere Übung ein oder eine weitere Reflexionsfrage, die ich auch immer sehr spannend finde, wenn Paare sich darüber austauschen oder du auch magst mit deiner besten Freundin oder mit sonst wem, wozu habe ich eigentlich Sex? Das spricht das an, was du gerade eben mit den Strategien meintest. Und da ist gar nichts Verwerfliches mit verbunden, aber wozu habe ich Sex? Worum geht es mir da eigentlich? Geht es mir um Spannungsabbau? Geht es mir darum, Nähe zu erleben? Geht es mir darum, mich zu spüren, dich zu spüren, mich der Beziehung zu versichern, mich dem zu versichern, dass du mich magst? Und da einfach auch mal neugierig zu werden, auch in Partnerschaft oder darüber hinaus. So, wozu habe ich Sex? Wozu dient mir das? Und ich fand diese Gespräche mit allen Menschen, mit denen ich sie geführt habe, allen, denen ich sie mitgegeben habe und auch in meiner eigenen Partnerschaft, durchaus spannend, da so Gemeinsamkeiten und Unterschiede auch festzustellen, wozu wir eigentlich in sexuellen Austausch miteinander gehen.
Ja, was der Antrieb ist. Und das wiederum, wenn wir uns dann da austauschen und uns damit wieder, machen wir uns ja verletzlich automatisch. Und das kann ja wiederum für das Gegenüber auch das Signal sein, sich sicher zu fühlen, selber verletzlich zu werden. Mhm. Und dadurch können wir wieder diesen Raum erweitern von Intimität.
Genau. Ja, Stefan. Ich fand es ganz toll, dass wir bis jetzt so eine breite Palette aufgemacht haben an Themen, die mit reinspielen, wenn es um Sexualität geht. Sexualität an sich, aber auch kollektive, gesellschaftliche Erziehungsthemen, die Entwicklung, und zwar nicht nur in Bezug auf Liebe, Sexualität, sondern auch in anderen früheren Entwicklungsphasen. Um einfach so ein bisschen deutlich zu machen, wie komplex das Thema ist und auch um so ein bisschen aufzuzeigen, dass wenn da draußen schnelle Lösungen verkauft werden und 3-Schritte-Pläne, wie kommst du jetzt zu einer erfüllten Sexualität, mach dies, das und jenes und dann bist du da, dass das auch bei vielen Menschen zu kurz greift und dass das nicht daran liegt, dass du zu doof bist, um diese Sachen umzusetzen, oder dich noch nicht genug angestrengt hast, sondern dass das einfach auch abbildet, wie komplex und individuell Sexualität ist, neben dem oder geprägt durch das, was kollektiv, gesellschaftlich und von der Prägung hereinkommt. Und vielleicht zum Abschluss noch die Frage an dich, Stefan. Irgendetwas, was dir vielleicht noch wichtig ist, wo du sagst, das magst du noch mitgeben, das sollte noch gehört werden.
Also mir fällt gerade auf, bei dem, was du aufzählst, wir haben ja Religion vollkommen vergessen, was natürlich ein Riesenfehler ist. Und auch, was wir gar nicht angesprochen haben, kommt mir jetzt auch durch das Thema Religion, ist, dass das ja auch ein Riesenmachtinstrument ist, wie über Sexualität Macht auf uns ausgeübt wird, was es da für Moralvorstellungen gibt. Allein schon, als das früher noch Sexkrankheiten waren, oder ich denke, wie sehr sich da Gruppen engagiert haben, dass AIDS zum Beispiel nicht mehr als Sexualkrankheit gilt, ja, wo es ja eigentlich gar keinen Anlass gibt, das als Sexualkrankheit zu bezeichnen, weil es eine über Blut übertragbare Krankheit ist. Aber es wurde am Anfang so instrumentalisiert, auch ganz bewusst, zum Beispiel wieder gegen Homosexuelle. Es war ja am Anfang der Schwulenkrebs in New York, warum dann Reagan auch sich hingestellt hat und gesagt hat, ne, das ist Gottes Strafe für die unsittlichen Handlungen. Also da sehen wir, wie Sexualität auch instrumentalisiert wird, wieder als Machtinstrument, um irgendwelche Gruppen damit klein zu halten, zu marginalisieren, zu entrechten und denen sogar den Tod zu wünschen, um es mal ganz konkret zu sagen. Mhm. Also Sexualität, eben weil es so ein wesentlicher Faktor und zentraler Faktor unseres jedes menschlichen Erlebens ist, ganz gleich, ob es lebt oder nicht, wird eben auch stark missbraucht.
Mhm. Ja, danke, dass du das noch mit reinbringst, ne? Auch Sexualität als Sünde. Also sind nicht Lilith oder auch Eva, ich bin religiös nicht ganz so bewandert, muss ich zugeben, aber sind die nicht auch irgendwie verstoßen worden, weil sie überhaupt sexuelle Wesen sind? Also das ist ja durchaus also ich begleite auch, ich denke gerade an ein Paar, die in einem sehr religiösen Kontext aufgewachsen sind, mit denen ich gerade arbeite, wo ganz stark Sex als Sünde abgestempelt ist und wo gar nicht so richtig eine sexuelle Entwicklung und Entfaltung hat stattfinden können, ne? Weil da wirst du blind. Masturbation macht blind und so Sachen. Also da gibt es ja einiges, was da noch mit reinspielt.
Ja, da wurden ja historisch Kinder wurden an das Bett gefesselt in der Nacht, damit sie nicht masturbieren. Und da gab es dann irgendwelche Geräte und Maschinen, die da Stromschläge ausgedacht haben. Ich weiß nicht, was ihnen alles eingefallen ist. Ja? Also da sieht man mal, also wenn man mal andersrum drauf schaut, wenn man sieht, wie mit welcher Macht versucht wird, es zu unterdrücken, zeigt uns ja, was Sexualität an sich für eine Bedeutung hat. Weil sonst müsste man dem ja nicht so viel Wert beimessen. Sonst könnte man sagen, mach doch, was du willst. Das hat, spielt alles gar keine Rolle. Aber Sexualität in der Tat, also hätten alle guten Sex, hätten wir keine Kriege, würde ich mal sagen.
Da stimme ich dir zu, ja. Das ist doch auch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, Stefan. Hätten wir alle guten Sex, gäbe es keine Kriege. Das heißt, Handlungsaufforderung, go for it. Lasst uns Friedensarbeit leisten. Ne? Ich danke dir von Herzen, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast, wieder mal und dieses Thema mit mir beleuchtet hast. Ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll, dass wir da ja in diesem für mich sehr achtsam verbundenen Raum so viele Facetten und Aspekte beleuchten, ne? Beleuchtet haben, die mit reinspielen. Und einfach auch aufzeigen, wie essentiell und gleichzeitig auch komplex und herausfordernd dieses Thema sein kann.
Ja, sehr gerne. Möge es vielen Wesen dienlich sein, die uns lauschen und sehen.
Genau. In diesem Sinne, vielen Dank, Stefan. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Das war das dritte Gespräch meiner Interviewreihe mit Stefan Konrad Niederwieser und ich hoffe, wie immer, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Wenn du dich für eine Zusammenarbeit mit mir interessierst, dann schreib mir eine Mail unter kontakt@linda-klein.com oder buch dir ein kostenfreies Erstgespräch. Die Infos dazu findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir wie immer nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!